Ich möchte vorher noch mit uns beten. Jesus, ich gebe dir das Wort ab. Ich möchte, dass du jetzt redest durch deinen Geist, dass deine Gedanken jetzt in unsere Herzen kommen und das, was du auf dem Herzen hast, Vater, dass es wirklich durchdringt. Ich danke dir dafür. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer ziemlich aussichtslosen Situation wart, wo er wirklich wo es kein Weiterkommen gab, wo er gedacht hat, es ist alles irgendwie aus. Es geht nicht weiter. Ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Ne? Noch keiner? Okay. Ich war schon mal in so einer Situation, wo ich wirklich am Ende war. Ich sagte, jetzt muss irgendwas passieren. Gott, du musst eingreifen. Man fühlt sich so gelebt in Umständen ausgeliefert. Und heute Morgen kam mir so der Titel für die Predigt. Ich habe meistens so einen Arbeitstitel, aber heute Morgen kam so in mein Herz, wie ich das bezeichnen würde, Gottes Plan geht auf. Egal, was für Situationen du erlebst, egal auch in welcher Situation wir als Gemeinde sind, ist jetzt auch sehr herausfordernd, in mehrerlei Hinsicht, jetzt nicht nur wegen Finkbeiners. Ich spüre, dass Gott was tut, wo uns vorwärts bringt und dass ein Veränderungsprozess da ist. Und ich bin ganz aufgeregt. Ne? Letzt fragt mich mein Kollege, ich komme so rein, ich sage immer meinen Kollegen guten Morgen, ne? Gehe so die Büros durch. Und dann sagt er, was ist mit dir los? Du strahlst so positive Energie aus. Und ich war erst perplex, denke so, Gemeinde und Glaube. Ne? Ich war irgendwie so total auf dem falschen Bein. Ne? Aber er hat es gespürt, ne, da ist was mich bewegt, was uns bewegt, weil diese positive Energie, ne, hat einen Namen, heißt Heiliger Geist, ne, wo er uns bewegt, bewegen kann. Gottes Plan geht auf, egal was passiert. Schau ein bisschen auf die Uhr, weil wir wollen den Abendmahl halten. Ich habe einen Vers auf dem Herzen gehabt. Eigentlich war er nicht dran, dass ich predige. Auch nicht dran, dass Christoph Lobpreis macht. Und witzigerweise, ich hatte was auf dem Herzen, habe so gedacht, ah ja, das wäre eine gute Predigt, aber ich bin ja nicht dran, ne? Vielleicht andermal. Es gab schon zwei Predigten über diesen Text. Ne? Also wer es merkt, der merkt es und wer nicht, der nicht. Aber ich habe, glaube ich, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte von hinten anfangen. Ich weiß nicht, wer von euch gern Filme anschaut, Kino. Gibt ja so manche Filme, die fangen von hinten an. Ne, da kommt so die Situation, ne, irgendwas, und dann kommt so zwei Tage zuvor. Ne. Ich fange mal von hinten an. Wir sind Apostelgeschichte 27, Vers 44. Da ist wirklich megamäßig alles schief gegangen. Ne. Eigentlich müsst ihr den Text schon kennen, war ja schon zweimal dran. Ne, sorry, das war jetzt gemein. Ne. Ging megamäßig alles schief, ne? Alles gegen dich. Also der Untertitel heißt gegen alle Widrigkeiten, ne? Und eigentlich Happy End aussichtslos, ne? Wie so in manchen Filmen. Also wenn ich mit meiner Frau einen Film anschauen will, ist die erste Frage, gibt's ein Happy End? Wenn ich die nicht zufriedenstellend beantworten kann, schaut sie diesen Film nicht mit mir an, ne? Bei uns gibt es ein Happy End, ne? Das Happy End, Vers 44. So kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Amen! Es ging gut aus. Ist das nicht prima? Eigentlich steckt da noch mehr drin, ne? Eigentlich, Gottes Plan war noch viel größer, ne? Da geht es um den Paulus. Der Paulus hatte einen Auftrag, der hatte eine Vision. Der sollte in Rom vor dem Kaiser erscheinen. Er hat sich auf den Kaiser berufen. Und wenn man so liest, und wir werden es jetzt gleich lesen, ging alles schief, ne? Was schief gehen konnte. Absolut alles. Ja, bei uns in der IT sagt man, wie alles schief geht, was schief gehen kann und durch den Computer optimiert wird. Es gibt solche Tage, da geht wirklich komplett alles schief, ne? Ich möchte lesen ab Vers Apostelgeschichte 27, Vers 10 möchte ich einsetzen. Ich gucke jetzt gerade. Ich habe zu viele Übersetzungen, deswegen habe ich jetzt eine große Auswahl. Wo habe ich? Männer, sagte er, also Paulus. Ne? Es ging darum, es sollte eine Schiffsreise antreten, ne? Kennt ihr. Und das war zu dieser Zeit nicht ungefährlich. Man ist eigentlich so an der Küste entlang gesegelt. Man hatte sich zwar ausgekannt, aber es war nicht ohne Risiken. Männer, sagte er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel, sagt Paulus. Paulus, der, was hat er gelernt? Er war eigentlich Akademiker, könnte man sagen, hat bei den berühmten Rabbis studiert, Theologe, Vollblut-Theologe. Eigentlich hat er von Seefahrt doch gar nichts verstanden. Ne? Und er sagt es, ne? Einmal den Seeleuten, aber auch dem Centurio, dem Hauptmann dieser Garde, die ihn und andere Gefangene nach Rom bringen sollen. Doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffeigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Ist es nicht gemein? Kennt ihr das? Du sagst etwas im Glauben und kein Mensch nimmt dich ernst. Willkommen im Club. Jesus ging es übrigens auch nicht anders, ne? Und da der Hafen von Kaloilimenes zum Überwintern wenig geeignet war, sprach sich auch fast die gesamte Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Man wollte versuchen, bis nach Phönix zu kommen, einen ebenfalls auf Kreta gelegenen Hafen, der nur nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist und daher besseren Schutz bietet. Dort wollte man den Winter über bleiben. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Ah, wir haben ja doch recht, ne? Kennt ihr das? Sie lichteten den Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Kennt ihr das, wenn ihr in Situationen seid, wo ihr keine Kontrolle mehr habt? Du kannst nicht mehr steuern, ne? Du wirst gelebt. Du musst wirklich alles loslassen. Jetzt muss ich die Stelle wieder finden, wo ich gelesen habe. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda dahintrieben, gelang es uns, wenn auch nur mit größter Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Deck zu holen. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Sie spannten Taue um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Und weil sie fürchteten, in der großen Syrte mit ihren Sandbänken verschlagen zu werden, brachten sie den Treibanker aus und verlangsamten dadurch das Abdriften. Weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und wieder einen Tag später beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Aber wir wissen ja, wie es ausgeht, ne? Niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Ne? Gottes Plan geht auf. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fasst also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und ich bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. So kam schließlich die 14. Nacht, in der wir auf dem Adriatischen Meer dahintrieben. Gegen Mitternacht meinten die Soldaten plötzlich Anzeichen dafür zu entdecken, dass wir uns einer Küste näherten. Sie warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von 20 Fahrten. Kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und maßen 15 Fahrten. Jetzt packte sie die Angst, wir könnten irgendwo vor der Küste auf ein Riff auflaufen. Sie warfen vom Heck des Schiffes 4 Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. In ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen, unter dem Vorwand, sie wollten auch vom Bug aus Anker ausbringen. Ließen sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten, wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance, gerettet zu werden. Da kappten die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es davontreiben. Noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren, und bat sie eindringlich, etwas zu essen. Er ist mir sympathisch, der Paulus. Heute ist schon der 14. Tag, sagte er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt. Und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Als alle satt waren, schüttete man die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff so leicht wie möglich zu machen. Endlich wurde es Tag, doch die Küste, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Als sie eine Bucht mit einem flachen Strand entdeckten, wollten sie versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue, sodass die Anker im Meer zurückblieben und lösten zugleich die Taue, mit denen man die beiden Steuerruder während des Sturms festgebunden hatte. Dann hissten sie das Vorsegel vor dem Wind und hielten auf den Strand zu. Doch dabei geriet das Schiff auf eine Sandbank und lief auf Grund, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass er unbeweglich festsaß, während das Heck unter der Wucht der Wellen nach und nach auseinanderbrach. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten. Merkt ihr was? Damit keiner von ihnen an Land schwimmen und entkommen konnte. Doch der Hauptmann, der Centurio, der Paulus das Leben retten wollte, hielt sie von ihrem Vorhaben ab. Nochmal gut gegangen. Er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und anderen Wrackteilen folgen. Und jetzt synchronisiere ich mit dem, was ich anfing. So kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Das war jetzt ein langer Text. Der Autor hat sich sehr ausgekannt mit Schiffen. Er hat es im Detail beschrieben, ne, wie die da manövriert haben. Und ich glaube, das ist so eine Situation, das ist etwas, wo Gott eigentlich zu mir geredet hat. Ich glaube, ein wichtiger Punkt war der Paulus. Ich bewundere diesen Paulus in dieser Situation. Ne? Man hat der Nerven. Ne? Und wisst ihr, was ich glaube, was Gott möchte? Jetzt falle ich gleich mit der Tür ins Haus. Ich glaube, dass Gott es für dich auch möchte. Er möchte, dass du so wie ein Paulus wirst. Warum? Der Paulus wusste, wer sein Gott war. Mein Gott, ne? Wird all eure Bedürfnisse versorgen, ne? Sagt er einfach so. Mein Gott kann alles. Ich weiß nicht, wer kleine Kinder hatte. Es gibt so das Alter, wo Papa gleich Gott, ne? Er verzeiht mir. Mein Papa kann alles, ne? Komm mit allen unmöglichen, kaputten Dingen. Papa ganz machen, ne? Urvertrauen. Unser Gott kann wirklich alles ganz machen. Er kann alles. Er war in dieser Beziehung drin. Er hat nicht erst angefangen, wo das Schiff am Untergehen war. Ah, jetzt muss ich mal mich darum kümmern, ne? Gott zu und vielleicht geht es dem Ende entgegen. Er stand mittendrin in dieser Beziehung. Dieses Unwetter, dieses Unglück, all das, ihr habt gelesen, was da ging alles schief. Ne? Die Leute hören nicht auf ihn. Die kommen vom Regen in die Traufe. Ne? Dann wollen am Schluss noch die Soldaten alle Gefangenen töten, weil es quasi kurz vorm Happy End war. Alles Mögliche ging schief. Ne? Die Seeleute wollten sich vom Acker machen und so weiter. Alles ging schief. Ne? Und doch, wir wissen ja, was davor und was danach war. Nicht nur wurden alle gerettet. Gottes Plan ging voll auf. Ne? Dieser große Plan, wenn wir so, wir hatten vorhin dieses Bild von dem Adler, ne? Du brauchst diesen Adlerblick. Ohne Adlerblick wirst du nicht überleben. Wenn du diesen Adlerblick nicht hast, wirst du in diesem Schiff untergehen, weil du nur die Umstände siehst. Ne? Du siehst, wie das Wasser reinläuft. Aber dieser Adlerblick, den brauchen wir, so wie der Paulus. Ich weiß, was mein Gott kann. Ich weiß, was der Plan Gottes ist für mein Leben, für meine Gemeinde. Und ich weiß, dass Gott es tun wird, weil er zu seinem Wort steht. Das war dieser Paulus. Das war dieses Vertrauen, dieses totale Vertrauen. Und dieses totale Vertrauen brauchen wir. Vertrauen heißt Glaube. Ne? Ihr wisst es. Pistis, wir brauchen dieses Vertrauen. So wie der Paulus. Das ist das eine hier. Dieses absolute Vertrauen. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Mich regt es immer an, wenn Paulus dann auch so schreibt. Ne? Mein Gott wird sich um alles kümmern. Mein Gott kann alles gut machen. Das wünsche ich mir für uns. Ne? Ich hänge mich manchmal auch aus dem Fenster. Wir hatten jemanden getroffen, die hatte eine Operation, da ging es um Krebs. Ich habe auch gesagt, du, ich habe meine Beziehung nach oben spielen lassen. Also ich habe gebetet. Ne? Lass uns noch mutiger sein. Wir dürfen für die Menschen beten und sagen, wir beten für dich, auch in aussichtslosen Situationen. Mein Gott kann es. Was Gott dann macht, ist seine Sache. Aber unsere Aufgabe ist es, zu vertrauen und hier den Schritt zu gehen, zu beten zum Beispiel. Der Paulus steht auch auf. Ne? Er sagt von vornherein, es kann nicht gut gehen. Aber man hört nicht auf ihn. Ich möchte uns Mut machen. Und wie reagiert der Paulus? Ne? Er sagt schon, ich habe es euch gesagt. Ne? Aber nicht in diesem Sinne. Und jetzt seid ihr selber schuld. Ne? Jetzt ziehe ich mich in die Ecke zurück und warte, bis das Schiff untergeht. Ne, er schmollt nicht. Er greift, er macht Mut. Ne? Er macht immer wieder Mut. Er greift immer wieder diese Autorität. Gott hat dir Autorität gegeben als Tochter, als Sohn des Vaters, als seine Tochter, als sein Sohn. Wir dürfen diese Autorität ergreifen. Paulus war auch in dieser Beziehung drin, die eigentlich mit dieser Autorität einhergeht. Ne? Er war da voll drin. Ne? Das sind die 14 Tage, geht es um Leben und Tod und die haben alle Hoffnung aufgegeben und der Kerl hat eine Vision. Ist euch das aufgefallen? Wie hat er das gemacht? Oh, ich gehe mal in Wald, stille Zeit machen. Ne, war nicht drin. Aber ich ziehe mich mal kurz zurück. Er hat sein Gott, war mit in seinem Boot, ne, in seinem Lebensboot. Gott ist mit dir, wo du bist, in deiner Situation, in deinem Alltag. Er ist da. Du darfst diese Kraft anzapfen. Du darfst ja zu ihm kommen, mit allem. Und Paulus tritt hier auf als der Mutmacher. Ne? Er ist wirklich so das Salz und Licht. Er greift diese Autorität. Es gibt so vielleicht zwei Auftritte, ne? Habe ich es genannt. Er handelt hier auch als Partner Gottes. Und ich glaube, es ist wichtig hier auch zu unterscheiden, wo Gott dich gebrauchen möchte. Vielleicht hätten viele eher so angefangen, jetzt am Schiff rumzumachen, ah, wir müssen, was weiß ich, weniger Segel setzen oder irgendwas, ne, noch mehr Anker rausschmeißen. Nein, Paulus ergreift das, was Gott ihm gegeben hat, diese geistliche Autorität und wirkt, ne? Obwohl er eigentlich keine Ahnung von Schiffssachen hat. Ich glaube, das macht uns Mut, unsere geistliche Autorität zu ergreifen und aufzustehen und sagen, nein, es geht so und so. Gott möchte deine Partnerschaft. Er möchte mit dir und mir in diesem partnerschaftlichen Verhältnis zusammenarbeiten. Er hat sich auf diese Stufe herabgelassen. Sonst bräuchte er keine Gemeinde, ne? Aber er hat sich herabgelassen. Er möchte dich abholen, wo du bist. Und ich glaube, dass dieser Prozess, dieses Partnerschaftliche für uns wichtig ist, weil es uns in diese Heiligung hineinbringt oder in diese Veränderung. Es wird etwas aus dir machen, was Gutes. Deswegen ist es wichtig, da hineinzukommen. Er möchte mit dir das tun. Und trotz aller Widrigkeiten, der Paulus ist in diesem Glaubensverhältnis fest drin. Ich weiß nicht, wie viele gesagt hätten, ach, jetzt hat Gott so die Verheißung gegeben, jetzt bin ich in diesem blöden Sturm drin, das Schiff geht unter, mein Gott hat mich verlassen. Ja, und alle sind gegen mich, ne? Die hören nicht mal auf mich. Absolut nicht. Er ist ganz, ganz fest hier. Einmal in dieser Gottesbeziehung, er gibt seinen Glauben nicht auf, ne? Manchmal ist es so, auch in diesem Schiff, ne, wo es heißt, Vers 15, wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Mir kam so der Vers, ne, wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Manchmal sind wir in den Umständen, ne, du bist in diesem Job drin, du hast diese Familie, ne, du kannst dir Familie nicht immer raussuchen, die Blutsverwandten. Ne. Ich habe gestern auch Verwandte getroffen, wo ich mir auch überlegt habe, es ist halt so, ne, denn wir sind halt verwandt. Kann man das streichen? Man kann sich Dinge nicht aussuchen. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Du bist da drin. Und der Paulus konnte auch gar nichts dafür. Ne? Manchmal sind wir ja selber schuld an unserer Situation. Ne? Der Jonas zum Beispiel, ne? Jonah, der war schuld, ne? Entgegengesetzte Richtung, wollte einfach nicht seinem Auftrag nachkommen. Da war auch klar, ne? Aber manchmal ist es so, wir sind in diesen Umständen drin. Und ich glaube, die Botschaft hier ist, egal wie hilflos du dich fühlst, was gibt's noch Stärkeres als hilflos? Hoffnungslos. Gott hat einen Plan mit dir und dieser Plan geht auf. Ja, er geht auf. Absolut. Gott ist bei dir und wenn du nicht loslässt, wenn du dranbleibst an unserem Vater, an Jesus, dieses Ausharren, dann wird sein Plan in Erfüllung gehen. Sei treu in dem, wo du drin bist. Es wird in Erfüllung gehen. Auch wenn es nicht danach aussieht. Ja, wir sind in der Welt, ne? Wir sind ausgesetzt dieser Welt. Wir leben da mit den Einflüssen, sei es was sich, wo es um Pornografie geht, Gewalt, ne, die digitalen Medien, all diese Dinge. Wir sind da mittendrin. Wir können uns nicht einfach zurückziehen. Manche versuchen das zwar, aber das ist gar nicht unser Auftrag. Ne? Ihr seid in der Welt, sagt Jesus. Und wir sollen Licht sein in der Welt. Ne? Wir sollen einen Unterschied machen. Aber die Aussage hier ist, du bist deinen Umständen nicht ausgeliefert, weil du eine Entscheidung treffen kannst. Diese Entscheidung ist wichtig. Die Entscheidung heißt, ich glaube, dass Gott etwas vorhat und ich glaube, dass Gottes Plan letztendlich aufgeht. Egal wie die Umstände sind. Ich gebe mich diesen Umständen nicht hin, ja, mit meinem Herzen. Du bist auf dem Schiff, aber nicht in deinem Herzen regiert Gott. Ne? Die Umstände regiert Gott. Wisst ihr, was ich meine? Sei es am Arbeitsplatz, sei es mit schwierigen Menschen, schwierigen Nachbarn. Ja, man sieht hier, ne, die Menschen, die Fachleute hier, die machen alles, ne? Absolut, ne, mit den Ankern, den Treibanker und was weiß ich alles. Menschen anstrengen, ne? Nicht durch Herr oder Kraft heißt es. Und doch, obwohl so viele Menschenanstrengungen da sind, Gott bestimmt die Umstände. Bei allen Schutzvorkehrungen, das Einzige, was dich rettet, ist dieses Vertrauen, dieser Glaube. Bring dich weiter. Lass uns wie der Paulus sein. Ich glaube, die Menschen brauchen so Leute wie ein Paulus, brauchen Leute wie dich, die aufstehen, sagen, nein, so geht's nicht. Ich möchte Timotheus 4,16 zitieren. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an all diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst als auch die retten, als auch die, die auf dich hören. Gott wird dich gebrauchen, um Menschen um dich herum zu retten. So wie den Paulus. 276 Menschen. Und ich staune hier, der Paulus, er tritt ja einmal auf, ne? So, ich hab's euch gesagt, aber er macht dann Mut, ne? Und das zweite Mal, wo er sagt, fangt an zu essen, ne? Es kommt das Praktische dazu. Er ist nicht nur ein Mutmacher, sondern auch praktisch. Diese geistliche Autorität kommt hier zum Tragen. Und obwohl er keinen Rang hat, keinen Namen, ne? Du hast da den Centurio, du hast den Steuermann, den Bootsbesitzer, was weiß ich noch, den Optionen, den Stellvertreter von dem Hauptmann und keine Ahnung, die ganze Hierarchie durch. Der Paulus ist Gefangener. Merkt ihr was? Der hat eigentlich gar nichts zu sagen. Wie oft versucht vielleicht der Feind dich zu entmutigen und sagen, du hast doch gar nichts zu sagen. Das ist falsch. Wenn du mit Jesus gehst und in dieser Beziehung bist, dann bist du Kind Gottes. Ne? Dann hast du diese Autorität und kannst diese geistliche Autorität auch wahrnehmen in deinen Umständen. Klar, du bist da nicht der Chef. Ne? Aber Paulus bestimmt hier den Ausgang. Paulus bestimmt hier, wie es weitergeht. Er steht auf und bestimmt den Ausgang. Nicht der Steuermann, nicht der Bootsbesitzer, nicht der Centurio. Alles wirkt zum Besten, ne? Merkt ihr was? Der Paulus hat Gunst bei dem Centurio, merkt man, ne? Steht auch vorher da, der hat Gnade gefunden, ne? Der Gott wird die Umstände zu deinem Besten lenken. Uns werden alle Dinge zum Besten dienen. Ja, Römer 8, 28. Ich möchte uns hier wirklich Mut machen, sensibilisieren. Lass uns nicht aufgeben. Lass uns in dieser Beziehung, diesem Vertrauen drin sein. Und lass uns aufstehen, lass uns Mut machen. Und Gott wird auch Weisheit geben. Gott gibt ja Weisheit. Es ist was ganz Einfaches. Ne? Fängt an zu essen, weil wenn ihr nicht esst, werdet ihr keine Kraft haben. Habt ihr keine Kraft, werdet ihr nicht überleben. Ne? Dann saust du vorher ab oder du kannst dich nicht an der Schiffsplanke festhalten. Ganz einfach. Und was war? Obwohl er keinen Rang hatte, Vers 96, da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Ich wünsche mir für mich, für uns, wirklich dieses totale Vertrauen. Dieses Vertrauen kommt irgendwo her. Ne? Das ist ein Ergebnis dieser Beziehung. Es ist nicht einfach da, sondern es ist etwas, was lebendig ist, was gelebt wird, Tag für Tag, im Alltag, bei den kleinen Herausforderungen. Ja, und auch da ist wichtig, wie ich reagiere, wie ich entscheide. Dann wird dieses Vertrauen, dieser Glaube wird stark sein. Und egal, was für eine Situation kommt, du kannst sagen, mein Gott wird uns retten, ne? Wird mich da rausbringen. Also dieses Vertrauen, diese Beziehung. Gott, du bist vielleicht scheinbar hilflos, aber triff diese Entscheidung. Gib nicht auf, sondern vertraue Gott. Gott bestimmt die Umstände, auch dieser deiner Umstände, wo du selber nichts machen kannst. Aber Gott wird eingreifen. Und das andere ergreift die Autorität. Steh auf, lass uns aufstehen. Lass uns wirklich in diese Partnerschaft Gottes hineinkommen, unsere geistliche Autorität ergreifen. Wäre das nicht geschehen, wären sie abgesoffen, ne? Oder die Gefangenen werden getötet worden. Das heißt, es ist wirklich so ein Beispiel. Und der Paulus ist vielleicht so irgendwie so auf dem Denkmal, aber Gott hat, das ist der gleiche Heilige Geist, der für uns da ist. Es ist der gleiche Jesus. Es ist die gleiche Autorität für uns. Es ist ein Vorbild, das erreichbar ist. Es ist etwas, wo es heißt, hey, das hat hier funktioniert, das funktioniert hier bei uns auch. Wir wollen, wenn wir jetzt auch Abendmahl halten, wirklich so in diesen Bund hineinkommen, diese Beziehung, wo sagen, wo fehlt vielleicht noch ein bisschen dieses Vertrauen, wo es sagt, wo kann ich noch nicht ganz glauben, ganz vertrauen, dann bring es wirklich hin, lass dich da abholen. Oder wo ist eine Situation, wo du sagst, ich fühle mich so hilflos, wie auf so einem Schiff, ich kann nicht mehr steuern, es treibt mich umher, ich muss total loslassen. Leg es Jesus hin und sag, okay, dann bestimm du den Ausgang. Ich leg's hin, auch wenn ich noch kein Land sehe. Ne? Vielleicht sind manche in der Situation, du siehst noch kein Land. Vertrau wirklich Gott und du wirst Land sehen. Du wirst an Land kommen. Aber vertraue ihm. Bleib treu. Halte aus. Bleib drin. Und vielleicht ist auch die Situation, wo du etwas tun musst, aufstehen, diese geistliche Autorität gebrauchen. Dein Wort ist wichtig. Das, was du sagst, ist wichtig. Du die Dinge wirklich im Geist sagst oder wo Gott es da aufs Herz legt, das hat Auswirkungen. Das hat wirklich Auswirkungen, was du sagst. Geistlich und auch für die Menschen. Du wirst die Menschen um dich herum retten können. Ich habe mich oft nicht getraut, Dinge zu sagen, weil ich gedacht habe, auf mich hört ja doch keiner oder ist nicht wichtig. Aber glaub mir, es ist wichtig und Gott gebraucht es. Gott wird dich gebrauchen. Lass uns wirklich ja da uns das bewusst machen. Ja, ich möchte, dass wir jetzt wirklich so zum Abendmahl kommen und vielleicht auch, egal was Gott dir aufs Herz legt, aber Vertrauen, ne? Neue Entscheidungen, Umstände, gib sie ihm ab. Gib nicht auf. Gib's ab, aber nicht auf. Und wirklich diese Autorität ergreifen. Du bist wer im Geistlichen. Amen.